Klein, aber hart.
Und damit herzlich willkommen. Hier ist der Podcast mit dem Schlumpfengrinsen. Das müssen wir dann gleich auch nochmal näher ausführen. Also schön, dass ihr da seid. Der Wochenrückblick, kulturelle Orientierung und Diversität. Das ist genau unser Anspruch. Das sind die drei Säulen, auf denen dieser Podcast ruht.
Christine, was davon möchtest du übernehmen? Was bist du, kulturelle Integrität?
Christine steht für die Diversität,
natürlich, ja.
Ich bin alles.
Um es nochmal zu erklären, das war ja wirklich alles ein bisschen männerlastig und deswegen, ja, Diversität in ihrer Vollendung. Christine, die außerdem dafür zuständig ist, zu entscheiden, wer am Ende dieses Podcasts den gespielten Witz erzählen muss, beziehungsweise präsentieren muss zumindest. Ideengeber steht, das wird Christine entscheiden mit einer Quizfrage, auch heute wieder. Und das ist ein ganz wichtiger Part. Ja, und kulturelle Orientierung, die dritte Säule, klar, die gehen wir wieder, indem wir hier gucken, wer hat was wie gelesen in der letzten Woche oder gehört oder gesehen. Das möchten wir euch natürlich zum Besten geben, ja, entweder als Empfehlung für, also pro oder contra dagegen. Hm. Wenn sich es vielleicht nicht lohnt, sich das anzuschauen oder zu lesen. Ja. Haben wir das geklärt jetzt soweit? Die Eckdaten jetzt?
Ja, das drumherum ist geklärt, ja. Also wenn du jetzt nicht mehr so schlumpfig grinsen würdest, könnten wir fast anfangen.
Das schlumpfige Grinsen. Das müssen wir zuallererst mal erzählen. Heute schreiben wir den 4. März im Jahr 2021. Und das bedeutet, gestern bis spät in die Nacht hinein gab es wieder eine Bund-Länder-Konferenz. Das heißt, die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten der Länder gemeinsam mit dem Kanzler, was sagst du mal, mit der Kanzlerin, so als wäre sie hier irgendwie die Königin von Deutschland, aber es ist ja das Kanzleramt, was dahinter steht. Sie entscheidet das ja auch nicht alleine, was da aus Berlin kommt. Also diese Konferenz gab es gestern wieder und es ist wohl zu einer Auseinandersetzung zwischen Markus Söder, dem bayerischen Ministerpräsidenten, und Olaf Scholz, dem SPD, ist er jetzt eigentlich schon Kanzlerkandidat?
Ich wollte gerade sagen, die beiden Kanzlerkandidaten im Prinzip, nein. Ja, der Scholz ist offiziell Kanzlerkandidat, der Söder noch nicht und ja. Da kann natürlich noch viel Wasser zwischendurch fließen.
Ja, und wir befinden uns ja im Superwahljahr 2021, verdrängt man immer ein bisschen so mit dieser ganzen Corona-Kacke. Aber nein, es wird auch viel gewählt mit dem großen Finale im September. Dann eben die Bundestagswahl. Wer wird neuer Bundeskanzler? Neue Bundeskanzlerin ist ja wahrscheinlich ausgeschlossen, obwohl da ist die Annalena Baerbock ja noch von den Grünen. Das könnte ja auch noch sein, dass sie ihren Hut in den Ring wirft, wissen wir nicht. Also in jedem Fall wird eine neue Regierung gewählt, vielleicht wird die alte auch bestätigt, aber große Koalition wird es wahrscheinlich nicht geben. Aber das führt jetzt zu weit. Jedenfalls merkt man schon, dass in dieser ganzen Corona-Diskussion jetzt ein Stück weit auch schon Wahlkampf mitschwingt und deswegen schenken die sich nichts. Und da muss es also gestern zu einem Dialog zwischen Markus Söder und Olaf Scholz von der SPD gekommen sein. Irgendwie sinngemäß ging es ums Geld und der Scholz wollte nicht so viel geben. Es ging darum, dass Firmen immer noch nicht genügend Unterstützung bekommen, gerade so kleinere Firmen, mittelständische Firmen und so weiter und so fort. Und da hat ihn dann im Laufe dieser Diskussion der Markus Söder irgendwann angefahren und hat gesagt, Sie sind nicht Kanzler und es ist auch nicht Ihr Geld, über das wir hier reden. Und überhaupt, lassen Sie mal das schlumpfige Grinsen oder so ähnlich, hat er gesagt, ja? Ja, schlumpfiges Grinsen.
Was ist denn schlumpfiges Grinsen? Also ich meine, ich bin ja im Westen groß geworden mit diesen, die Schlümpfe kommen ja ursprünglich aus Belgien, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Strumpf? Le Strumpf? Ja, so heißt die bei denen. Und also sprich, ich bin mit Schlümpfen ja aufgewachsen. Ja. Bei euch im Osten, gab's die da überhaupt? Hattet ihr Schlümpfe?
Ich muss von mir sprechen, ich bin ja in Kuhköthen sozialisiert worden, also im schönen Sachsen-Anhalt, mitten im Niemandsland, aber es war alles flach und deswegen konnten wir auch Westfernsehen empfangen. Also die Schlümpfe sind mir durchaus ein Begriff, ja, okay. Durchaus.
Christine?
Ja, ist das ein Pörner gewesen, Christine? Pörner ist ja eher so Teil der Ahnungslosen, ne? So die Ecke.
Genau, also aus dem Fernsehen kenne ich die nicht, aber wir hatten diese kleinen Schlumpffiguren.
Ja.
Damit hat meine Schwester total gespielt und haben wir jetzt auch noch im Keller so ganz viele Kisten mit so Schlumpf, also so kleinen Plastikfiguren, mit ganz vielen Figuren. Und so Pilzhäusern und Gargamel und Azrael und hast du nicht gesehen. Also aus dem Fernsehen kenne ich die nicht, aber wir hatten halt diese Spielfiguren und so Heftchen. Ich glaube so Comic-Heftchen.
Ja, ich hab diese kleinen Figuren auch noch. Die habe ich nämlich gekauft damals in Bad Larsve in der Jugendfreizeit. Da gab es sie in einem Geschäft nämlich viel, viel billiger als sonst so. Da kosteten die, glaube ich, nur eine Mark. Und sonst würden die, glaube ich, 3 Mark gekostet haben. Da habe ich mein ganzes Taschengeld in Schlümpfe investiert. Das Problem ist, ich wollte sie auch nie wegwerfen. Sie liegen bei uns noch im Keller. Allerdings, sie stinken inzwischen muffig. Obwohl der gesamte Keller nicht muffig riecht, aber die Schlümpfe, also wir lernen daraus nach 20, 5 Jahren, 25 Jahren fangen Schlümpfe an zu stinken.
Nein, meine Schlümpfe stinken nicht. Wir haben die nämlich auch noch und wir haben mal gegoogelt, die sind teilweise, es kommt drauf an, welche du hast. Also wir haben bestimmt so 40, 50 Stück, also ganz viele und auch diese Häuser, die sind auch teilweise richtig was wert, wenn du das irgendwie bei eBay verkaufst. Deshalb haben wir entschieden, heben wir noch auf. Und die stinken überhaupt nicht. Die sind noch richtig bespielbar.
Obwohl ich das jetzt auch gedacht hätte, dass das ein bisschen, weil die SPD ist ja jetzt auch bemüht, ihren Schlumpfenmuff sozusagen rauszuschütteln aus der Partei, wollen sich ja moderner aufstellen und grüner und rennen da jetzt so ein bisschen den grünen, wie sagt man, Parolen ist vielleicht jetzt ein blödes Wort dafür, also rennen sie so ein bisschen hinterher. Also eigentlich wollten sie den Schlumpfenmuff, dem blauen, obwohl der blaue Muff ist ja wieder eher bei der AfD, oder? Blau.
Ach, das ist alles so kompliziert.
Jetzt kommen wir durcheinander, ja.
Aber jetzt, also, wo ihr euch alle mit Schlumpfen auskennt.
Das Bild sehr schön, Olaf Scholz mit seinem schlumpfigen Grinsen. Ich finde, das entspricht dem ein bisschen, wenn man sich so...
Was ist denn schlumpfiges Grinsen? Also wenn ich mich an die Schlümpfe erinnere, die haben freundlich gelächelt.
Na ja. Genau.
Ja. Die meisten von denen.
Ich gar nicht, dass das so negativ behaftet ist. Ein schlumpfiges Grinsen ist doch so niedlich. Ja. Der wirkt immer wie so ein Opi, der so... Ich höre dann immer das Schlumpflied. Ein Schlumpf, ein
Beim Olaf Scholz, ja, tatsächlich.
Ein schlumpfiges Grinsen. Quizfrage jetzt, ob ihr wirkliche Schlümpfenkenner seid. Also die kleinen Figürchen sind ja so ein paar Zentimeterchen nicht hoch. Wie groß ist ein original lebender Schlumpf?
Ach, das ist eine gute Frage. Im Schlumpfendorf.
Mhm. Im Schlumpfen.
Wie heißt das? Schlumpfhausen, oder wie heißt das?
Schlumpfhausen, richtig. Da schlumpfen die Schlumpfe durch das Schlumpfendorf und schlumpfen ganz schlumpfig dahin. Ach,
Also ich schätze mal, so im Original, also so wie sie damals ja gelebt haben und wie das dann alles dokumentiert wurde, ich schätze mal einen Meter. Ein Schlumpf, ein Meter.
So groß?
Ein Meter ist zu viel.
Nein, die wohnen doch in Pilzen.
Ein halber Meter.
Die wohnen in Pilzen. Naja klar, die haben doch so Pilzhäuser.
Oh, okay. Na gut, ich bin ein Mann. Ich denke immer spontan 20 Zentimeter.
Oh Gott. 20. Da kann ich als deine Ex nur müde drüber lächeln.
Also, wie groß sind denn Schlümpfe?
Keine Ahnung. So, wenn es ein großer Pilz ist, ist ein großer Pilz, ein großer Steinpilz, vielleicht 15 Zentimeter. Wenn der Schlumpf da drin wohnt, ist ein Schlumpf, sagen wir mal, 7 Zentimeter.
Schade, ist ja noch so. Ich dachte, ihr bräuchtet länger. Ich muss nämlich gerade gucken. Ich habe nur in Erinnerung, es war in den Comics. Moment, in den Comics stand immer drin, die wären, ich meine, 6 Äpfel hoch. Sechs Äpfel groß.
Na, da bin ich doch mit meinen 20 Zentimeter gar nicht so schlecht.
Aber ich finde das gerade. Ich wollte es jetzt nochmal verifizieren, bevor ich was Falsches sage.
Typisch Meteorologe. Hier, ich weiß was, Vorhersage und dann stimmt es am Ende
auch. Drei Äpfel, hier steht's. Ein Schlumpf etwa die Größe von 3 Äpfeln übereinander habe. So, was sind denn 3? Das sind die 20 Zentimeter, oder?
Das ist ungefähr. Ja, ja, knapp. Kommt schon hin, ja. So, das heißt, der erste Punkt geht an mich.
Nix da.
Ja, das schlumpfige Grinsen. Hier, darf ich mal schnell was loswerden, was Privates?
Na, mach mal.
Ich möchte mal meinen Blutspendemann grüßen in der Nachbarschaft. Wir haben uns gestern zufällig getroffen. Ich kannte ihn ehrlich gesagt nicht. Also wenn vom See
hat gesagt...
Der spendet mir nicht Blut, sondern wir sind ja manchmal mit dem Radio auch unterwegs gewesen in Vor-Corona-Zeiten und haben so große Blutspende-Aktionen organisiert.
Ja, mit dem DRK zusammen.
Mit dem DRK Blutspendedienst. Mit Hema haben wir das aber auch schon gemacht. Und daher, weil er macht ja irgendwie die Öffentlichkeitsarbeit. Das heißt, er war jetzt nicht unbedingt in meinem Fokus, aber ich in seinem, ohne dass ich das jetzt überheblich meine. Und hat mich angesprochen. Und bist du das wirklich? Und ja, ach Mensch, klasse, und Blutspende und so weiter und so fort. Und soll ich euch was sagen? Er hat gesagt, er ist ein Fan dieses Podcasts. Das heißt, nach deiner Mama, Micha, an dieser Stelle auch ganz lieb grüßen. Und wir werden später noch nachträglich gratulieren. Das heben wir uns auf hier für den heutigen Podcast. Aber nach deiner Mama hört uns offensichtlich auch der Blutspende Mann und von ihm auch ein Kumpel, weil der hat uns wohl empfohlen und hat gesagt, das ist okay für ihn. Ich habe gesagt, Mensch, aber das ist doch eigentlich nur Laberei, die Welt nicht braucht. Er sagt, naja, gerade, dass er das immer wieder betont, macht es so angenehm.
wie heißt er, der Blutspendemann?
Das ist ja, ich weiß nicht, wie er heißt.
War doch letztens mit deiner Postfrau schon, du musst ja die Menschen mal nach dem Namen fragen.
Also wir freuen uns natürlich über jeden Podder, ja, und damit schöne Grüße an den Blutspendemann.
Aber wenn der zuhört, also wenn der gerade zuhört, ich habe immer so ein gespaltenes Verhältnis zum DRK Blutspendedienst und zu allen anderen. Das ist, ich würde ja auch gerne Blut spenden, aber ich darf ja nicht. Also als homosexueller Mensch, Mann, bei Frauen ist wieder anders, bei den Männern darfst du ja nicht, außer wenn du unterschreibst, also entweder du lügst in diesem Anmeldeformular oder du unterschreibst, dass du, die Zeiten wurden verändert, ich glaube jetzt sind es 12 Monate, dass du 12 Monate lang keinen Sexualkontakt hattest. Ah. Auch nicht, wenn du monogam lebst, seit 20 Jahren nie was irgendwie auf der Straße mit irgendjemand hattest oder sonst was.
Verheiratet bist, so wie du.
Ja, genau.
Ja. Ich habe ja gar keinen. Das hat ja, aber das musst du ja auch als Heterosexueller, musst du das ja auch angeben, weil ich habe ja bei der HÄMA mal diesen Fragebogen da ausgefüllt, weil ich noch nie Blut gespendet habe, ehrlich gesagt vorher, weil ich mich einfach noch nie mit dem Thema beschäftigt habe. Und dann haben wir mit denen gearbeitet und da wollten die auch wissen, okay, sie sind Single, wie viel Sexualkontakte hatten sie? Ich glaube, es waren in den letzten 6 Monaten und da... Naja, das war gerade nach dem Sommer und da habe ich irgendwie mehr als 3, glaube ich, angegeben in 6 Monaten. Ich glaube, so in 6 Monaten.
Da warst du raus.
Ja, und da war ich raus. Ja. Und da habe ich mich gefühlt wie die letzte, also ich meine, ich bin noch ein anständiges Mädchen und dachte, ich meine, mehr als ein halbes Jahr, 3 ist ja, jetzt.
Du legst halt viel Wert auf Diversität.
Das habe ich gar nicht verstanden.
Hättest aber du dort auf dem Fragebogen diverse Antworten.
Und dann dachte ich auch, schwindelst du jetzt? Oder, und, ja, ich habe halt nicht geschwindelt und schwuppsiwupps war ich raus. Aber das hat ja jetzt also gar nichts mit homosexuell oder heterosexuell zu tun, sondern wieso?
Doch, da ist die Diskriminierung, weil also das sozusagen gilt für alle, aber wenn du jetzt zum Beispiel in einer Beziehung bist, also wenn du nicht ankreuzt Single, sondern in der Beziehung und als heterosexuelle Frau, wirst du, glaube ich, dann gar nicht weiter gefragt, welche Sexualkontakte du hattest oder wie viele oder Fremde oder sonst was. Und beim Mann, wenn du, sobald du das Fältchen homosexuell ankreuzt, musst du bestätigen, dass du in den letzten 12 Monaten gar keinen Sex hattest. Also auch nicht mit deinem Ehemann. Und das ist natürlich der Part, wo man sagt, oh, da ist jetzt eine Ungleichbehandlung. Und deswegen denke ich immer, ach ja, ihr lieben DRK-Leute, ihr könnt so viel werben ums Blut und so weiter, solange ihr das nicht auch vielleicht mal, das Robert-Koch-Institut steckt, glaube ich, auch in der Empfehlung immer noch als letztmaßgebliche dahinter. Solange ihr euch da nicht mal kümmert, also braucht ihr mich gar nicht erst angucken.
Also lieber Blutspendemann, schade, ich verspreche, beim nächsten Mal kenne ich dann auch deinen Namen. Ich muss ja nur mal ums Eck gehen, ums Haus und dann weiß ich ja jetzt, wo wohnt.
Aufs Klingelschild
gucken. Ich finde auch, wir alle finden hier, ja, wir alle drei kleinen Erdenmännchen, wir finden, das ist total anachronistisch, das ist so absurd, also ich finde es regelrecht absurd. Das ist so, als würde man homosexuelle Menschen noch irgendwie öffentlich in Käfige sperren und dort
anpacken. Ja, ganz doch, so schlimm ja, aber ist so es ein jetzt Stück auch
weit,
nicht.
Ein Stück weit hat es was davon.
Es ist veraltet,
es ist, ja. Es ist total veraltet. Es ist halt, ich meine, es gibt auch heterosexuelle Männer, Frauen, die außerhalb der Ehe andere Sachen machen und so weiter und so fort. Also das ist halt so ein Stempel, ne? Also sobald das eine so ist, dann wird es so behandelt. Ja. Das ist halt dämlich.
Und vor allen Dingen, es wird ja wirklich gebraucht. Also gerade dieses ganze Blutspendethema, es ist ja nicht so, dass die genug hätten. Und gerade jetzt in Corona-Zeiten ist es ja doppelt schwierig, weil Gott, viele Leute trauen sich natürlich nicht und gehen nicht raus. Und das Stammpublikum, also was heißt das Stammpublikum, aber viele Blutspender sind ja auch schon ein Stück älter. Ich weiß gar nicht, bis wann man Blut spenden darf. Ich glaube, bis 70 sowieso oder bis 50, ich weiß nicht. Das ist, glaube ich, bei Männern und Frauen auch ein bisschen unterschiedlich. Ist egal, aber jedenfalls ist es definitiv so, dass die Spendebereitschaft jetzt in Corona-Zeiten zurückgeht oder zurückgegangen ist. Also eigentlich brauchen die es doch. Was ich übrigens spannend finde, wenn du jetzt Blut spenden gehst, dein Blut wird nicht auf Corona untersucht. Habt ihr das gewusst?
Kann es über Blut eigentlich kann's übertragen
werden? Eben, das ist ja die Frage, ob das überhaupt geht. Aber die wollen bewusst, also die sagen bewusst, wir machen da keine Tests und so weiter, weil sie dann Angst haben, dass primär Leute mit Symptomen sagen, okay, dann gehe ich jetzt einfach mal Blut spenden und dann werden die mir hinterher schon sagen, ob ich es habe oder nicht. Und um genau das zu vermeiden, sagen die relativ offensiv, also mit Corona-Tests etc. hat das hier bei der Blutspende alles nichts zu tun.
Ach, das ist ja spannend.
Interessant.
Ja. Interessant, welche Nebenwirkungen das sozusagen dann immer hat, ne? Wenn man das öffentlich machen würde, sagen würde, pass auf Leute, ihr könnt das hier, dann geht man das Risiko ein, dass plötzlich die Blutspendezentren gestürmt werden und zum Hotspot werden, ne? Ja, interessant. Ja.
Also wir halten fest, wir gehen alle ein bisschen aufeinander zu. Mein Blutspendemann kümmert sich, dass das mal endlich geöffnet wird, das ganze Thema.
Jetzt, wo
egal,
du Kontakte
welche,
hast, ja.
Egal welche geschlechtliche Veranlagung. Wir sind ja der Podcast der Diversität, also deswegen, das ist unser Appell. Und wir wiederum würden dann immer wieder gerne auch im Programm, im Radioprogramm die Werbetrommel rühren. Geht Blutspenden, gerade in diesen Zeiten ist es so wichtig wie nie.
Ja, da muss ich zugeben, da bin ich echt so ein bisschen frackig, dass ich immer denke, ja, ich könnte ja auf dem Zettel einfach was Falsches ankreuzen. Ich könnte ja lügen, aber das ist, glaube ich, auch schon wieder, dann ist fast schon Straftat. Das ist wirklich, da machst du dich strafbar mit. Aber ich könnte es ja unterschreiben, weil mein Hausarzt sagt immer, oh, sie haben so tolle Blutwerte. Und ich denke mal, guck mal, davon könnte ich was abgeben. Aber nein, wenn ihr es nicht wollt, dann kriege ich das eben nicht.
Ja. Tja, okay. Selbst schuld, ja.
So, Wochenrückblick. Wir müssen ein bisschen gucken.
Wie ausatmet er mich.
Wir müssen ein bisschen gucken, was so passiert ist. Natürlich ein ganz wichtiges Ereignis in dieser Woche, unabhängig von Corona, ist Lady Gaga.
Oh ja.
Die Hunde von Lady Gaga wurden entführt, 2 französische Bulldoggen. Der Hundesitter ist dabei von den Entführern angeschossen worden, aber wohl außer Lebensgefahr. Also das ist alles wieder soweit in Ordnung. Lady Gaga hat für Hinweise, die zur Auffindung ihrer Hunde führen, eine Belohnung von 500.000 US-Dollar ausgesetzt. 500.000 Dollar für zwei französische Bulldoggen, wo sie sagt, ja okay, das erscheint vielleicht vielen jetzt eine ganze Stange Geld, aber das hat sie damals für ihre zwei Möpse auch bezahlt. Oh. Ja, Lady Gaga. Der war schon.
Der war im Radio schon schlecht. Radio. Ehrlich.
Ich weiß gar nicht, ob die zwei Möpse hatte, aber.
Sie hat drei.
Ja. Sie hat drei?
Sie hat drei und einer ist aber zurückgekommen. War ein Bulli, Rückläufer.
Moment, nicht Möpse, Bulldoggen hat sie.
Ach, ja. Bulldoggen.
Möpse hat sie zwei, ja, Bulldoggen hat sie drei.
Und einer
wurde nicht entführt, oder?
Genau, Asia, der dritte, die ist nämlich zum Hundesitter zurückgelaufen.
Aha.
Guck mal, wie wir informiert sind, wa? Oder ja. So, solche Sachen, sowas weiß man.
Aber gibt doch jetzt einen neuen Stand der Dinge. Sind doch alle wieder da.
Die sind alle wieder da, genau. Alles wieder gut. Und gefunden hat sie, glaube ich, eine Frau, die hat sie einfach irgendwo angebunden gefunden, angeblich. Hat auch nichts mit der Entführung zu tun.
Und müsste
jetzt nun eigentlich auch das Geld bekommen. Also theoretisch, ne? Wenn sie jetzt wirklich nicht Dreck am Stecken hat, müsste sie die Kohle kriegen und die Hunde sind wieder zu Hause.
Vor allem hat Lady Gaga aber auch dem Hundesitter Geld gegeben. Ne? Der liegt ja im Krankenhaus, war schwer verletzt, ist außer Lebensgefahr. Aber die Arztrechnungen sind jetzt schon bei 80.000 Euro umgerechnet. Und sie hat wohl von Anfang an gesagt, nee, ich zahle sämtliche Arztrechnungen, du bist ein Held, du hast versucht, um meine Hunde zu kämpfen und so. Aber überleg mal, 80.000, zack, bumm, schnell.
Auf sowas kommst du in Deutschland gar nicht. Jetzt in Sachen Krankenversicherung zum Beispiel in den USA ist das sofort ein Thema. Ja, du wirst angeschlossen. Bist vielleicht irgendwie prekär beschäftigt, irgendwie, keine Ahnung, Freelancer, Hundesitter, was auch immer, und hast dann eben keine oder eine mega schlechte Krankenversicherung. Und wenn dir dann sowas passiert, du bist verschuldet bis an dein Lebensende.
Ja? Die haben
100.000 Dollar weg, einfach so. Und das ist schon, ich finde, das ist schon makaber.
Und die haben ja so ein ganz komisches System. Also wenn du wenn du einen guten Job hast, dann hast du eine vernünftige Krankenversicherung. Wenn du einen, ich sag mal, normalen Job hast, dann hast du eine miese Krankenversicherung. Dann passiert das, was du da gerade sagtest, nämlich da bist du verschuldet auf Leben hinaus. Deswegen trauen die Leute sich auch nicht, zum Arzt zu gehen. Und wenn du aber einen arbeitslos bist oder alt bist oder dir das entsprechende Alter erreicht hast, dann wirst du vom Staat komplett versorgt sozusagen. Also es gibt so viele Zwischenbereiche und da gibt es ja bei den Amerikanern, setzt ja auch bei vielen dann immer diese Schere ein, die wollten ja auch Obamacare nicht haben, weil sie dann sagen, das ist Kommunismus. Muss sich gefälligst jeder selbst drum kümmern. Nee, das kann doch nicht sein, dass hier alle plötzlich was bezahlt bekommen. Nee, das darf nicht sein. Also schwieriges Land.
Schwieriges Land, ja. Texas macht jetzt komplett auf übrigens, Corona, da hat der Gouverneur gesagt, er hat die Schnauze voll und die tun jetzt so, als würde es Corona nicht geben. Oder hätte es Corona nicht gegeben? Und Texas öffnet jetzt, ich glaube, Mississippi ist das Nachbarstaat. Mississippi liegt gleich daneben. Die ziehen jetzt nach, die machen das auch so. Ja, fiel mir jetzt nur so ein, spontan, Entschuldigung, das ich ja, aber das gehört ja auch zum Wochenrückblick, solche Sachen zu sagen. Weiß nicht, ist das.
Da gibt's aber viele Nachbarstaaten, die auch schon sagten, also ich habe es von einem Arzt in den USA mitbekommen, der sagte, ja, ganz toll, dass ihr jetzt aufmacht, super, und dann werden die Zahlen jetzt ansteigen und dann schreit ihr wieder, Hilfe, 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 unsere Krankenhäuser sind überlastet. Und so wie es wohl auch schon vorher mal im Laufe dieser Pandemie war, haben dann andere Bundesstaaten drumherum gesagt, ja, okay, wir nehmen jetzt hier von euch Kranke mit auf, wir kümmern uns. Ja, und da haben die jetzt natürlich Angst vor, dass Texas da explodiert und dann alle anderen wieder helfen müssen und natürlich auf den Kosten unter Umständen sitzen bleiben.
Muss ich gucken. Ja. Eine Operation am offenen Herzen sozusagen. Richtig. Aber vielleicht wird ja wirklich alles gut. Ich kenne einen, mindestens einen hier in der Runde, der für den Sommer, was heißt für den Sommer, für Ostern glaube ich auch schon, Urlaub gebucht hat.
Du.
Das ist unsere Vertreterin der Diversität.
Ach.
Du hast richtig gebucht schon, ja?
Ich habe früher gebucht. Du kannst ja, aber das ist ja einfach nur, um es mir zu sichern, weil du kannst ja jederzeit stornieren. Also die Fluggesellschaften bieten ja an, dass du umbuchen kannst. Ich glaube, zweimal kostenlos bis Ende
des
Jahres.
Und du hast ja gute Erfahrungen gemacht mit solchen Stornierungen und Geld zurück. Du warst doch einer der Betroffenen.
Thomas Cook Pleite.
Ja, oder? Wie ist denn da der Stand der Dinge?
Das ist immer noch ausstehend.
Immer noch?
Ja. Habe ich immer noch nichts gekriegt. Also selbst dieses Paket, was die Regierung da hat dann nochmal irgendein Gutachter, musste nochmal irgendwas ausfüllen und wieder die Belege einreichen. Bis heute keinen Cent gesehen. Habe ich auch abgehakt, weil.
Über wie viel reden wir ungefähr?
Na, das war eine Woche, Lanzarote, ich glaube, es waren so 900, also knapp 1000 Euro.
Und nichts gesehen bis heute?
Nichts gesehen. Und obwohl ich immer alles ausgefüllt habe, da gab es ja dann irgend so einen Insolvenzverwalter und hin und her und ich habe immer alles ganz ordentlich und alles eingereicht. Nö, noch nichts. Und man soll auch von weiteren Anfragen absehen, weil das verzögert die Verarbeitungsdauer noch weiter.
Aber wahrscheinlich haben die immer noch so viel zu tun mit den Novemberhilfen.
Da kommen
die nicht dazu. Ja, aber interessant. Also du hast gebucht und gehst jetzt aber davon aus, dass das, wenn das alles nicht stattfindet.
Im Zweifel kannst du es halt einfach wieder umbuchen. Okay, ja. Naja, besser als dann da zu stehen und dann könntest du fliegen und dann hast du nichts.
Ja. Ich weiß das im Moment auch noch nicht so richtig. Also wir sind meistens immer so im September unterwegs und dann gerne ja in Frankreich mit Hundi im Kofferraum, weil man muss ja irgendwie gucken, dass du so im Umkreis bleibst, wo was man so irgendwie erreichen kann. Und jetzt hatte ich eigentlich auch schon überlegt, wir haben immer so kleine Ferienhäuser gemietet, Ferienwohnungen und so weiter. Und das ist aber dann privat. Also wir haben so einen Vermieter auch, wo ich jetzt echt überlege, will ich jetzt für September schon buchen? Kann ich dann da stornieren? Ist ja jetzt nicht ein großer Reiseveranstalter oder sowas.
Ja. Und da kannst du auch stornieren. Also ich habe auch nach Fincas geguckt und da hast du, also wenn jetzt über Booking oder was weiß ich, über irgendein anderes Portal.
Dann mich aber auch alle schwarz. Dann mich aber auch alle schwarz.
Nicht schwarz, aber ich mach's privat, weil das ist ja der Knaller. Wenn du einmal irgendwo warst, diese Buchungsportale, die zocken sich da 30% von ab. Und wenn du jetzt irgendwo für eine Woche, weiß ich nicht, für ein Haus, sagen wir 500 € bezahlst oder sowas und der Vermieter sagt dir, oh, können Sie bei mir direkt machen, zahlst du plötzlich nur noch 350 oder sowas.
Ja, aber wenn du es übers Portal machst, dann kannst du dann halt eben auch zwei Wochen vorher kostenlos stornieren.
Ja. Und weil wir gerade bei meinen Nachbarn waren, der Micha macht das ja gerne mal so Otto Richter-mäßig, ne?
Was,
Otto Richter?
Ach, jetzt kommt das wieder. Ohne
Rechnung.
Ach, nein.
Ja, das habe ich ja früher mal gefragt beim Handwerker, an wen geht die Rechnung? Otto Richter, stellen Sie auf Otto Richter aus. Ah, alles klar, Otto Richter ohne Rechnung. Du, bei mir wohnt nicht nur der Blutspendemann um die Ecke, sondern auch ein Finanzbeamter, mein Lieber.
Das auch noch. Von dem weißt du aber auch nicht den Namen, nur die Steuernummer, ja?
Da weiß ich den Namen. Da weiß ich den Namen, den möchte ich jetzt aber öffentlich nicht nennen, weil
dann ist er verrufen im Viertel. Oh jo, willst du der Holger, der ist Finanzbeamter.
Nee, nicht Finanzbeamter, also sogar auf der Seite, auf der Seite der Suchenden, die genau nach solchen schwarzen Schafen, wie Michael Klein suchen. Nee, da sind wir alle zu kleine Lichter, um Gottes Willen.
Ja, vor allem, ich bin sowas von gewissenhaft und ach, viel zu ehrlich. Nee, aber ist das bei euch auch so, dass das Finanzamt euch zurückruft? Also ich glaube ja, bei so ganz großen Steuersündern passiert überhaupt nichts, aber bei mir ist so, wenn ich dann irgendwie mal eine Frage habe oder sowas, dann rufe ich da an, habe die Durchwahlnummer von der Sachbearbeiterin, rufe da an und dann ist die gerade nicht da, dann lege ich auf, denke ich, ach, probierst du heute Nachmittag nochmal und dann 10 Minuten später klingelt mein Telefon und dann siehst du ja die Nummer im Display, denkst, Finanzamt ruft an und dann sagt die, ja, sie hatten eben bei mir angerufen, ist was, so unter dem Motto und das ist mir... Ohne dass ich die Frau näher kennen würde. Das wechselt ja auch alle paar Jahre immer wieder. Das ist mir jetzt schon mehrmals passiert. Die rufen zurück.
Okay, siehst du mal.
Nee. Ja. Mir noch nicht.
Erstaunlich, oder? Also macht mir auch ein bisschen Angst.
Wir haben ja auch nichts zu verbergen, Micha.
Ja. Bei mir hat letztens das Veterinäramt angerufen. Da war ich aufgeregt.
Und hast du gefragt, wie viele sexuelle Kontakte du hattest in den letzten
Monaten mit ihren Hühnern?
Ich bin doch registrierter Schweinehalter. Und wir haben doch jetzt das Problem mit dieser afrikanischen Schweinepest. Und da ich habe gleich gedacht, oh Gott, jetzt ist ein Ausbruch und jetzt passiert was ganz Schlimmes. Nein, die wollten einfach nur noch mal genau wissen, wie ich meine Schweine halte und ob die nur raus dürfen oder nicht und wie das Gehege ist und so weiter. Ja. Also die wollten einfach nur mal nachfragen und ihre Datenbank da einpflegen. Aber ich habe so einen Schreck gekriegt, als ich da plötzlich das Veterinäramt am Telefon hatte.
Also nochmal ganz kurz, bevor wir auf das Thema Reisen nochmal zurückkommen, vielleicht eben, weil das ein großes Thema auch in dieser Woche war. Minischweine, die sind nicht im Haus, die sind nicht in der Wohnung. Jetzt für alle, die jetzt vielleicht ganz interessiert waren, was? Also ich kann mir vorstellen, der Blutspendemann zum Beispiel, der wohnt auch hübsch so in einem Häuschen, kleine Tochter, Frau, dass sie sich sagen, ach Mensch, so ein Minischwein, das würde sich einen Erfenschlag gut machen. Ja. Das ist, also so einfach ist es nicht, oder?
Naja, man kann, also Die sind stubenrein, man kann die drin halten, aber es ist auf Dauer nicht artgerecht. Der kleine Schweini, der war ein Jahr lang, hat der richtig mit drin gewohnt, wie ein Hund und ist halt zum Gassigehen rausgegangen. Aber mittlerweile haben die draußen halt richtig einen gebauten Stall mit Heizung auch für den Winter. Und also die brauchen dann schon. Und die brauchen auch einen Artgenossen. Also Schweine dürfen auf Dauer auch nicht alleine gehalten werden. Auch Minischweine nicht. Und deshalb hat der Schweini nämlich jetzt seine Rosa.
Seit ich weg war dann quasi, gab es keine Artgenossen mehr, seit ich bei Christine ausgezogen bin.
Als André aus dem Haus rausging, musste auch das Schwein aus dem Haus, rein aus Tierschutzgründen.
Nein, prinzipiell, ich meine, Schweini ist ja jetzt, hat er ja jetzt auch 50 Kilo, also ist schon ein Schwein, ein kleines Schwein, aber schon eben ein Schwein und ist auf Dauer dann im Haus jetzt nicht wirklich zu halten. Hat er auch keinen Spaß, der will schon draußen und auch ein bisschen in der Sonne liegen und ein bisschen sich suhlen und so, da hat er schon Spaß dran. Aber Minischweine,
der findet das draußen also wirklich besser, ja?
Minischweine sind tolle Haustiere. Also eigentlich die besseren Hunde, weil die stinken nicht, also überhaupt nicht. Die hören wie Hunde, die die genießen auch so gerne, wenn die heimlich, die krabbeln bei mir immer heimlich auf die Sonnenliegen drauf, also zumindest auf die, wo sie draufkommen. Und wenn da so ein weicher Aufleger drauf ist, dann legen die sich da rein. Und Schweine sind so richtige Hedonisten. Also Schweine werden total unterschätzt, sind total reinliche Tiere auch. Die würden nie in ihren Stall, also in ihr Häuschen da reinmachen. Die kommen immer raus zum Pipi machen. Und selbst wenn die nochmal mit drin sind, dann zeigen die auch an, gehen an den Wintergarten, gehen an die Tür und wollen rausgelassen werden. Also sie würden nie ins Haus machen. Schweine sind großartig.
Seht ihr, Schweine haben eine epikureische Lebenseinstellung.
Oh. Ein mehr?
Also es ist quasi dasselbe wie Hedonismus. Also Epikur, der große.
Ach, was Genießendes quasi.
Ja, und das ist ja der Philosoph gewesen, der gesagt hat, man muss genießen, man muss eigentlich sein Leben auf den Genuss bauen. Also jetzt nicht unbedingt in der Maßlosigkeit, jetzt nicht nur essen, trinken und so weiter und so fort, aber schon wirklich ganz bewusst genießen und das war ja damals, der hat so 300, oh Achtung, jetzt kommt wieder, Achtung, klug geschissen im kleinen Podcast, das war ja so 300 vor Christus ungefähr, Epikur. Ja. Und einer seiner Zeitgenossen war Diogenes und das ist der in der Tonne gelebt hat, also ein Philosoph in der Tonne, der hat nichts weiter zum Leben gebraucht, hat aber prinzipiell auch gesagt, Genuss ist wichtig, so die äußeren Dinge, so einfach, was brauche ich, Besitz, was brauche ich, Reichtum, ja, Hauptsache ich genieße den Tag, Carpe Diem und so weiter. Und von dem gibt's ja diese berühmte Geschichte, Diogenes begegnet Alexander dem Großen damals, dem größten Eroberer der Welt, dem größten König der Welt, und überall da, wo Alexander der Große hingekommen ist, haben sich die Menschen so fort in den Dreck geworfen vor ihm, haben sich verneigt und ihn angebetet, vergöttert. Und der Einzige, der das nicht gemacht hat, war dieser Diogenes. Und da hat sich der Alexander gewundert, was ist das denn für einer? Hat gesagt, das muss ja ein großartiger Typ sein. Und also pass auf, ich mache mir jetzt einen Spaß und meine den Spaß aber ernst. Ich lege dem mein ganzes Königreich zu Füßen. Also der ist dann hin zu diesem Diogenes, hat gesagt, du bist der einzige Mensch auf dem ganzen Erdenball, auf dem ganzen bekannten Erdenball, der sich nicht vor mir verneigt, der sich nicht vor mir in den Staub wirft. Ich erfülle dir jetzt irgendeinen Wunsch, egal wie groß, egal wie absurd dieser Wunsch erscheinen mag, ich erfülle dir jetzt einen Wunsch, ich der mächtigste Herrscher dieser Welt. Und da blinzelt ihn Diogenes so an und sagt, ja, ich habe einen einzigen Wunsch an dich, bitte geh mir aus der Sonne. Ja, das ist diese berühmte Anekdote.
Eine berühmte Anekdote.
Geh mir aus der Sonne.
Zum ersten Mal
wirklich,
gehört.
Ja, geh mir aus der Sonne, sagt Diogenes.
Nee, also, das geh mir aus der Sonne kennt man, das hat man schon mal gesagt. Ja. Okay. Das würde auch ein Hund oder ein Schwein sagen, wenn du dann plötzlich da in der Sonne stehst.
Und wie gesagt, sein Zeitgenosse war Epikur, der gesagt hat, genieß das Leben, bau das Leben auf Genuss aus. Nicht auf Maßlosigkeit, aber auf Genuss.
So kommt
dann
man.
Dann hast du mehr Spaß. Ja. Hier, wir waren beim Reisen. Und das darf ich das nochmal anführen kurz? Ich will ja nicht die Führungsrolle übernehmen, im Himmels Willen, aber ich fand das auch so spannend. Und, Achtung, neben dem Blutspendemann hat mich gestern eine Frau angehalten, auch in der Nachbarschaft. Fensterscheibe runtergelassen im Auto, ist mit dem Auto vorbei und hat gesagt, endlich.
In New York wohnen,
weißt du? Nee, es ist Erfenschlag.
Nachbarn,
und sie hat gesagt, also ich kannte sie vom Sehen, aber ich wüsste jetzt auch nicht, wie sie heißt. Und er hat gesagt, endlich weiß ich, auf welcher Seite mein Tankdeckel ist. Ja,
Tankdeckel-Geschichte.
Das war diese Woche eine große Geschichte bei uns.
Ganz kurz, bevor wir darauf kommen, ganz kurz, weil du gerade Nachbarin sagst, kurbelt das Fenster runter. Ganz kurz Geschichte von gestern bei mir hier. Ich will ins Auto einsteigen, lade meinen Hund da hinten rein ins Auto und höre eine Stimme neben mir, die sagt, Amy. Und ich dachte, wo kommt das denn jetzt her? Und da stand die also auf der Straße neben mir praktisch und lief da vorbei, grüßte dann auch ganz freundlich eine Frau, die ich noch nie gesehen habe. Amy. Und da dachte ich, jetzt ist ja ein Kind weggelaufen oder sowas oder ein Hund. Ich kannte die aber aus der Nachbarschaft nicht. Ich komme jetzt drauf wegen der Nachbarin. Und dann sind wir mit James, dem Hund, im Kofferraum hier jetzt bei uns zum Wald gefahren, zur Hundewiese. Das ist eine ganze Ecke weit entfernt. Und da hängen so Schilder aufgehängt, so laminiert an den Mast, an den Baum gepinnt. Und da wird eine Katze gesucht.
Okay.
Und dann habe ich hier noch gesagt, oh, guck mal, hier Katze gesucht, was ist denn das für eine Katze? Und dann sag ich, Mensch, die hängen überall die Schilder in der ganzen Stadt rum. Und dann sage ich, nicht, dass das Amy ist. Und dann guckte ich nach und es war Amy. Nein. Es wird Amy gesucht in der ganzen Stadt und das war die Frau, die bei uns durch die Straße
von Amy suchte. Und hast du dann mitgesucht?
Ich habe Amy nicht gesehen.
Ach, du musst dir jetzt aber mal gucken.
Mühe geben.
Ja, dir aber Mühe geben.
Aber da sind wir wieder beim Schlumpfengrinsen. Fressen Schlümpfe nicht Katzen? War das nicht dort irgendwie?
Aber Nee, das nicht.
Aber das war Gargamel, ne?
Gargamel hat die böse Katze.
Azrael hat die böse Katze.
Nein, Azrael ist die Katze.
Ach, ist die Katze.
Gargamel hat den Azrael und Azrael ist der böse Kater.
Aber der ist die Katze nicht, oder?
Nein. Keine.
Ach, das war Alf, oder? War Alf der Katzen?
Alf möchte Katzen essen, genau. Alf ist aber von Melmac. Genau. Aber übrigens, sie hat auch so ein bisschen schlumpfig gelächelt, so ein bisschen traurig. Und sie war so eine Katzendame. Es gibt ja so Katzenladies. Sie hatte auch so eine Art Poncho übergeworfen mit einer goldenen Kante dran und in Grau und so. Aber das nur ganz kurz, weil du sagst, deine Frau hat dich angehalten. Ja, Tankdeckel-Diskussion.
Ja. Die Hälfte der Menschheit weiß es nicht. Ich bin wirklich davon ausgegangen, dass es jeder weiß, dass es diesen Trick gibt. Und zwar in der Armatur, in der Tankanzeige, die hat ja nur jedes Auto, da gibt es einen Trick. Also wenn man jetzt zum Beispiel einen Mietwagen hat oder von Schatzi das Auto mal benutzt oder so, immer wieder die Frage, muss ich jetzt links oder rechts tanken, also an die Zapfsäule ranfahren. Also immer wieder die Frage, wo ist denn das? Und wahrscheinlich sind wir alle schon mal ausgestiegen, bis wir dann hinter dieses Geheimnis gekommen sind, das relativ leicht ist, wo ich eben denke, jetzt inzwischen weiß es die Hälfte der Menschheit, aber die Hälfte der Menschheit.
Also ich wusste es bisher nicht.
Und die andere Hälfte nicht.
So. Genau, bei uns hier, also wir machen ja eine Radiosendung zusammen und da reden wir ja immer davor, ja Mensch, was könnte man morgen machen? Und da bin ich mit dem Thema um die Ecke gekommen, weil ich wusste das nicht, dass auf dieser Tankanzeige, also diese kleine Zapfsäule, die man da sieht im Armaturenbrett, ist ein kleiner Pfeil dran und der Pfeil zeigt an, auf welcher Seite der Tankstopfen ist draußen am Auto. Ja. Beziehungsweise dieser Tankschlauch, da ist es das Gleiche, wenn der rechts ist, ist der Tankstopfen rechts und umgedreht. Und ich wusste das bisher nicht. Der andere sagt, oh, das ist doch ein alter Hut, das habe ich doch schon lange gewusst. Für mich war das völlig neu. Und siehst du, für deine Nachbarin?
Die Nachbarin hat das auch nicht gewusst. Sie sagt, mein Mann, ich weiß nicht, ob dieser Riss da auch geschlechterbedingt ist, ja, weil sie sagte auch, mein Mann hat es gewusst, aber die Nachbarin hat es nicht gewusst. Ist total spannend. Aber interessant ist ja auch die Frage, warum ist das so? Also warum haben die sich nicht darauf einigen können, alle Hersteller der Welt zu sagen, wir machen das rechts, jetzt zum Beispiel, rechts hinten tanken. Oder wie früher beim Trabi, da war es ja ganz einfach, vorne in der Mitte. Ja, also da konnte nichts schief gehen.
Christine hatte dazu eine Theorie.
Trabi musstest du doch die Kofferhaube aufmachen. Ich hatte auch nie einen Trabi, aber ich meine, dass du da, nee, ein Trabi hat keinen Einfüllstutzen an der Seite. Ich meine, das ist vorne. Ich glaube, beim Trabi tankt man so, dass man die Kofferhaube aufmacht.
Na, was, ein Koffer oder nicht Motorhaube?
Nicht die
Koffer,
die Motorhaube, entschuldige, die Motorhaube.
Und dann schüttelt man das.
Micha, kannst du schnell mal nachgucken, weil ich habe ja leider kein Internet. Jetzt hier.
Ich bezweifle, dass es irgendwo noch das PDF-Tanken zum Trabi gibt.
Gib einfach mal ein. Gib mal Trabi betanken, das findet man.
Trabi betanken. Ich meine, das wäre von der Motorhaube.
Ich habe keine Ahnung.
Ob das allerdings bei den neuen Modellen, die dann so.
Wie tankt man einen Trabant? Es gibt hier ein YouTube-Video dazu.
Moment, ja,
ich muss das auf die Schnelle. Warte mal. Oh, jetzt kommt erstmal Werbung wieder. Moment.
Ja, okay.
Werbung für rostende Schrauben.
So, Moment.
Schön ist es auf der Welt zu sein.
Wisst ihr, wer das ist? Schön ist es auf der Welt zu sein. Warte, ich habe es mir aufgeschrieben. Das ist, bevor wir zum Trabi kommen, sagt die ist nämlich 60. Die ist 60 geworden. Anita Hegerland. Du und ich, wir stimmen ein. Schön ist es auf der Welt zu sein. Die war 10, als sie das gesungen hat. Mit wem? Mit dem großen?
Roy Black,
genau. Und da war sie 10 Jahre alt. In dieser Woche ist sie 60 geworden. Anita Hegerland. Ja. Fiel mir gerade so ein. Ja.
Was ist jetzt mit dem Trabi?
Du hast
es ist tatsächlich vorne im Motorraum.
Siehste?
Ist das nicht auch ein bisschen gefährlich gewesen? Weil dann, wenn der Motor heiß ist und so weiter und du schlabberst etwas daneben?
Weiß nicht. Gar nicht.
Könnte das gefährlich sein? Ich weiß es nicht.
Ich bin wirklich nie Trabi gefahren, ich kann es nicht sagen. Also ich bin selbst dafür, also da bin ich tatsächlich mal zu spät geboren. Also das hatte ich nicht mehr das Vergnügen, Trabi zu fahren.
Aber dieses Video ist übrigens 4 Minuten 17 lang und man kann da mehrere Sachen reinkippen, sehe ich gerade. Also hinterher kippt da noch an
Ja, weil doch das irgendwie dazu. Gemisch ist. Das war doch irgendwie ein Benzin-Öl-Gemisch. Also
Eine Mische.
Und du konntest da nicht einfach so wie heute einen Schlauch nehmen und reinhalten. Irgendwie musste man das, ich weiß gar nicht, gab es das? Ach, keine
Gemisch,
Ahnung. Nee, ich glaube, du musstest dann reingehen zum Tankwart, hast ein bisschen Öl gekauft. Oder das hatten wahrscheinlich die meisten Trabi-Fahrer dann hinten wirklich im Kofferraum. Haben dann so, die wussten dann genau, wie viel Öl die reinkippen mussten. Und dann konntest du normales Benzin drauf.
Aber jetzt kannst du doch auch Gemisch. Also mein Traktor, der tankt Gemisch.
Das ist ja das kannst du
ganz normal, das kannst du ganz normal kaufen.
Ach, das kannst du kaufen.
Also kann ich.
Und die ganzen Modernen, die brauchen immer AdBlue. Und das ist doch Harnstoff. Also war das nicht früher dann so, dass der Tank einfach rauskam und dann nochmal gesagt hat, so, jetzt muss ich da nochmal dazu.
Deswegen,
und
ihr wart die Vorreiter in Nordrhein-Westfalen. Aber darf ich die Frage nochmal stellen, kurz jetzt in die Runde? Es ist ja hier wirklich, es sind ja intellektuelle Schwergewichter, die mich hier umgeben. Also warum haben die sich nicht einigen können, jetzt mal abgesehen von Trabant, von Sachsenring-Zwickau, rechts hinten, grundsätzlich immer das Loch. Warum ist das bei manchen Autos links, bei manchen rechts und hat das irgendeine Bedeutung?
Naja, also wir hatten das ja versucht im Radio auch zu erklären und da haben das so ein bisschen gegoogelt und da hieß es ja, dass bei den meisten deutschen und europäischen Marken dieser Tankstutzen auf der rechten Seite ist. Das hängt am Rechtsverkehr, weil wenn du dein Auto mal notdürftig irgendwo abparken musst und dann notdürftig nachtanken musst, ist das die dem Straßenverkehr abgewandte Seite und dann ist es dort sicherer, da irgendwie was reinzuschütten. Bei den meisten asiatischen Modellen sei es wohl auf der linken Seite der Tankstutzen, weil bei denen eben eher Linksverkehr ist. Aber da haben sich ja ganz viele Menschen gemeldet und haben dem widersprochen. Und allein bei Ford gab es irgendwie ganz viele unterschiedliche Modelle, wo es einmal rechts und einmal links ist. Also es gibt da, glaube ich, nicht wirklich eine Regel. Der Sven von Audi hatte noch geschrieben und der meinte, das würde sich an den Märkten orientieren, wo die Autos größtenteils verkauft werden sollen. Dass die danach entscheiden.
Also an Gewohnheiten vielleicht, was die Leute so kennen.
Naja, je nachdem, ob da eben Rechts- oder Linksverkehr ist.
Ach so.
Also an diesen Märkten. Aber ob du.
Ich hatte ja schon die Theorie, dass die das immer abwechselnd machen, damit es ungefähr gleich viele Autos gibt auf den Straßen, die das links oder rechts haben, damit es an den Tankstellen die Zapfsäulen gleichmäßig
gesetzt werden können. Ja. Aber meine Theorie ist, die haben das deshalb gemacht, so unterschiedlich und wahrscheinlich auch völlig willkürlich und wahllos, damit irgendwelche Deppen irgendwann mal in einem Podcast drüber reden.
Das glaube ich auch. Weißt du, was die auch gemacht haben? Nee. Die haben, wenn man hier in Deutschland tankt, dann hängst du doch das Ding da hinten rein und da gibt's doch diesen kleinen Nippel, den man einrasten
kann. Ja.
Dieses Feststelldingsbums so. Und dann ist es ja total praktisch, dann kannst du ja währenddessen nochmal weggehen und dann tankt das und wenn es fertig ist, wenn es voll ist, macht's klack und alles ist zu Ende und so. Du musst nicht die ganze Zeit die Hand da dran halten. Ich habe mich immer gewundert, wie schon eben gesagt, ich fahre ja gern mal nach Frankreich und so, immer im Ausland habe ich da gedacht, ich habe mich immer so geärgert, ich dachte, schon wieder ist dieses Teil kaputt. Du versuchst es einzurasten, es gibt diesen Nippel, aber der rastet nicht ein. Und ich habe jedes Mal es immer wieder aufs Neue ausprobiert und jetzt habe ich letztens per Zufall endlich das Rätsels Lösung gefunden. In Frankreich gibt's das nicht.
Ach was?
Ist deaktiviert.
Warum?
Hä? Ja, warum ist die gute Frage?
Und darf nur Fachpersonal machen, oder?
Ja, der Tankwart. Ja, nee, wirklich. Tatsächlich ist, also es gibt eine. Ich habe das Einzige, was ich dazu gefunden habe, ist bei Arte gelaufen in dem deutsch-französisch-sprachigen Programm. Die haben eine schöne Sendung, die heißt Carambolage, wo sie wirklich so auf deutsch-französische Gemeinsamkeiten und Unterschiede eingehen. So, und die haben angefangen zu recherchieren. Sie haben einen Tankwart in Frankreich gefragt, der sagt, ja, nee, funktioniert nicht. Weiß aber nicht, warum. Sie haben Tankwärte in Deutschland gefragt, die haben gesagt, ja, funktioniert. Kannst du machen. Also wusste keiner warum. Und dann haben sie angefangen zu recherchieren, haben in Deutschland rumtelefoniert, in Frankreich, sind in Frankreich beim Umweltministerium erstmal gelandet. Die haben gesagt, naja, das müsste eigentlich eher das Innenministerium sein, die dafür verantwortlich sind. Die haben gesagt, ja, das ist die Abteilung Verkehrssicherheit. Die wiederum hat gesagt, nee, Verkehrssicherheit hat das ja nichts mit zu tun. Das geht ja um den Verkauf von Benzin. Also ist das Wirtschaftsministerium dafür zuständig. Dann haben die anschließend gesagt, wissen wir auch nicht. Gehen wir auf das Rechtsportal. Es gibt ein französisches Portal, wo alle Gesetze drin sind. So, und da gibt es tatsächlich die Anordnung hinsichtlich der allgemeinen Vorschriften für meldepflichtige Tankstellen im Rahmen der Rubrik Nummer 1435 der Nomenklatur für aus Umweltschutzgründen überwachungsdürftige Anlagen. So, und da steht's dann drin und da steht drin, ja, es darf eine Zapfpistole, darf nicht automatisch schließen und öffnen. Es muss manuell betätigt werden, sowohl das Öffnen als auch das Schließen der Zapfpistole. So, da haben sie dann auch wieder, natürlich musste man recherchieren, warum ist es denn in Deutschland erlaubt? Weiß auch keiner, weil es funktioniert. Nee,
also, es ist ja Umweltschutzthema und es liegt daran, dass es in Deutschland nicht so viele Frösche gibt wie in Frankreich. Die Franzosen gelten ja gemeinhin als Froschfresser und es ist wohl immer wieder vorgekommen, dass während des Tankvorgangs, also in dem Moment, wo quasi der Autofahrer das Ding hat einrasten lassen, dort an der Zapfpistole, dass da ein Frosch, ein französischer Frosch hochgesprungen ist und dass der dann eingeklemmt wurde, dieser Frosch. Das ging jahrzehntelang gut, aber irgendwann kamen die Grünen, die gibt's ja in Frankreich auch, und haben gesagt, das geht nicht so weiter. Vielleicht ist das auch ein Grund, weshalb so viele Frösche in Frankreich gegessen wurden, weil die den immer aus ihren Zapfpistolen rausgezogen haben, dann die Franzosen. Und es sind ja auch Krankheiten dadurch entstanden, ja, wenn die dann ein bisschen so mit Diesel, so Dieselfrosch, das schmeckt ja dann auch nicht mehr, wenn sich der Franzose das brät. Also sind da, oder schmeckt vielleicht, und also ja, jedenfalls sind da Krankheiten auch in Umlauf gekommen. Also ich glaube, die Erklärung dafür, dass es das in Frankreich nicht gibt, sind die vielen Frösche einfach, die da eingeklemmt wurden in dieser Automatik, in dieser Zapfpistolenautomatik und dass man das seitdem nicht mehr macht.
Aber dann kannst du ja auch schneller anfangen zu brennen und dann gibt es eben Froschflambé.
Ja.
Und
ja.
Das ist doch für den Franzosen auch wieder attraktiv.
Was ja auch wieder attraktiv finde, das stimmt. Ja.
Ja. Naja, und gut. Nach der Theorie müsste es in Australien auch verboten sein, weil da könnte ja auch ein Känguru dagegen hüpfen.
Ja, auch immer wieder vorgekommen, dass Kängurus sich dort verklemmt haben und es sind wahrscheinlich schlimme Unfälle passiert. Ich weiß nicht, wie es in Australien ist, man kommt ja gerade nicht hin.
Aber die in Frankreich wissen es tatsächlich nicht, warum es bei ihnen verboten ist. Also einfach nur, weil es diese Vorschrift gab. Und die größten Hersteller von Zapfpistolen kommen übrigens aus Deutschland. Und die sagen, ja, wir müssen das für die deaktivieren. Hier in Deutschland ist nie irgendwas damit passiert. Mhm. Es funktioniert, weil sie haben ja eine Sicherheitsabschaltung drin. Und der französische Gesetzgeber weiß offenbar nicht, dass diese Sicherheitsabschaltung funktioniert. Und deswegen haben sie es nicht genehmigt. Und deswegen alle Franzosen müssen immer schön das Fingerchen dran halten.
Das ist so zu wissen, es ist nicht mal unnützes Wissen, es ist eigentlich Wissen, was aber so irgendwie, Gott, ist man noch nie drüber, also ich zumindest drüber gestolpert, genau wie, das hat uns der Michael diese Woche auch erzählt, in Holland gibt es ja so viele Fahrradfahrer und ja natürlich auch Autos und die Holländer haben, wie hast du gesagt, den Rechtsgriff, wenn die ihre Tür aufmachen, also ihre Fahrertür, der Fahrer des Autos, nimmt er dafür nicht die linke Hand, sondern grundsätzlich die rechte, weil man sich dann quasi mit dem halben Körper umdrehen muss, bevor man seine Autotür öffnen kann und dann automatisch gucken muss oder automatisch sehen würde, wenn da ein Fahrradfahrer kommt, der dann eben im Zweifel gegen deine geöffnete Tür rauscht im Fahrradweg.
Richtig. Also was ich vorher auch nicht wusste, diese Unfälle heißen Dooring, also Türen.
Dooring.
Also Türen. Dooring. Also viel oft passiert es eben, die Fahrräder müssen ja irgendwie relativ dicht am Rand fahren, damit sie nicht mitten auf der Straße umgemangelt werden und dann macht eine Tür auf und zack, bumm, ist passiert. Und bei den Holländern ist es wohl schon seit den 70er Jahren in ganz, ganz vielen Fahrschulen so, dass dieser Griff dann eben so geübt wird, dass man also über sich drüber hinweggreift, damit den Körper nach hinten dreht und dann aus dem Augenwinkel automatisch einen Fahrradfahrer sehen würde. Und die haben das, hier in Deutschland heißt es der holländische Griff. Oh. Und sogar in den USA, ich glaube in Massachusetts oder Mississippi, in einigen Bundesstaaten ist es auch inzwischen schon fast verpflichtend oder wird auch gelehrt. Und da heißt es dann the Dutch Reach, also der deutsche Griff, der niederländische Griff und so. Ich habe aber nicht gefunden, ob die Holländer einen speziellen Begriff dafür haben. Aber es ist so logisch und so einfach. Seht ihr?
Wieder was gelernt. Irre.
Ja, aber ich finde, das sind so Sachen, warum verbreiten sich solche Dinge in einzelnen Ländern, wie jetzt bei uns das mit diesem Kläppchen da an der Zapfpistole funktioniert, in Frankreich eben nicht, aber dafür funktioniert bei uns das nicht mit dem Griff.
Ich weiß es nicht, Micha. Ja, wir sind immer noch dabei, Wochenrückblick, Diversität, aber eben auch kulturelle Orientierung zu geben. Kulturelle, ja, entschuldige, es ist jetzt die sechste Stunde für mich oder die siebte. Wir sind ja heute immerhin schon halb vier aufgestanden. Also ja, wir die kleine Morgensendung hier. Nee, aber pass auf, kulturelle Orientierung natürlich im Rahmen unserer geistigen Möglichkeiten. Wir haben ja auch eine schöne Tradition, vielleicht für alle Neupodder, bevor wir dann gleich zu deiner Mama kommen. Das ist auch noch ein ganz wichtiges Thema. Aber wir haben eine schöne Tradition, hier nämlich ganz kurz zum Besten zu geben, was wir gelesen haben, was wir geguckt haben, gestreamt haben, was uns da untergekommen ist, eventuell eine Empfehlung abzugeben, eventuell aber auch zu sagen, nee, das könnt ihr euch sparen, müsst ihr nicht machen. Und darf ich da direkt loslegen? Ich habe ein schönes Buch gelesen, und zwar, also ich sag's gleich vorweg, für mich ein schönes Buch, Maschinen wie ich, und zwar von Ian McEwan.
Ist das jugendfrei?
Das ist jugendfrei. Okay.
Wahrscheinlich. Das macht mir Angst.
Maschinen wie ich. Ist das der von den Pudis?
Nee, aber es ist tatsächlich, im Englischen ist das ja ein bisschen verwirrt, also es ist ja ein zweideutiger Titel, das ist ja ein Brite, dieser Ian McEwan, Machines Like Me. Also da könnte man auch sagen, Machines Like Me. Also Maschinen mögen mich. Pass auf, ich sag ganz kurz, worum es geht. Also Ian McEwan ist britischer Bestseller-Autor. Die Romane von dem, die steigen immer ganz oben gleich in die Top-Platzierungen ein. Viele seiner Bücher wurden auch schon ziemlich erfolgreich verfilmt. Sein neuer Roman, also der nicht mehr ganz neu ist, aus dem Jahr 2019, Maschinen wie ich. Es geht um künstliche Intelligenz, KI, allerdings auf einer nahezu perfektionierten Entwicklungsstufe, müsst ihr euch vorstellen. Also eine Art Android, also ein künstlich erschaffener Mensch, der sich aber nur noch bei ganz genauem Hinsehen von uns normalen Menschen unterscheidet. Also man merkt das eigentlich nicht mehr, als Laie sowieso nicht. Also wenn mir dann dieser Android gehört, ich merke das schon, aber die normalen Leute so im alltäglichen Umgang eigentlich nicht. Aber es ist und bleibt eben trotzdem eine Maschine, eine lernfähige Maschine, die sich selbst quasi ständig optimiert. Ja, Und eine dieser Maschinen, die wirft dieser Ian McEwan jetzt mitten rein ins pralle Leben, also ins Zusammenleben. Da ist ein Typ, Anfang 30, der macht eine Erbschaft, kann sich davon eben diesen Androiden kaufen. Der kostet so ungefähr 90.000 englische Pfund etwa. Und dieser Typ lebt in einer kleinen Wohnung, ist gerade dabei, sich in seine Nachbarin zu verlieben. Und da kommt nun dieser Android in sein Leben, Adam oder eben Adam. Ja. Und dieser Adam ist darauf programmiert, halt nun perfekt zu sein und immer mehr zu lernen, immer besser zu werden in jeder Hinsicht. Und da sind wir schon, das fängt beim Sex an. Ja, tatsächlich, er verführt dann irgendwann oder wird verführt von der Freundin Charlie, glaube ich, heißt er, also der Protagonist. Tatsächlich, für sie ist das, als würde sie einen Vibrator benutzen, aber sie sind ein richtiger Mensch, also ein Android. Also das ist wohl ziemlich beeindruckend. Bis hin, dass er aber so eine total kompromisslose moralische Weltvorstellung hat. Also der ist halt wirklich so programmiert, niemals lügen, keinen persönlichen Vorteil zum Nachteil anderer und so weiter und so fort. Und dann wird eben ein Dilemma konstruiert, dass dieser Android dann tatsächlich diese beiden Leute, also die Menschen, die um ihn herum leben, tatsächlich in eine schwierige Situation bringt. Also ein Dilemma, das man jetzt auch kennt, jetzt so autonomes Fahren zum Beispiel. Ja, wenn das diskutieren ja irgendwelche Ethikkommissionen auch schon seit Jahren. Dieses berühmte Beispiel autonomes Fahren, die Maschine fährt und denkt für dich, plötzlich tritt ein Kind auf die Fahrbahn, gibt aber keine Möglichkeit mehr zu bremsen, definitiv nicht. Es gibt nur noch zwei Optionen, also entweder das Kind überfahren oder ausweichen und auf dem gegenüberliegenden Gehweg, dort befindet sich ein Rentner-Ehepaar. Also die Maschine muss sich im Bruchteil einer Sekunde entscheiden. Also wie soll sie entscheiden, wie soll sie reagieren? Das Kind überfahren oder zwei Rentner? Also solche Dinge schwingen da mit in diesem Buch. Also es ist total spannend, sehr amüsant auch zu lesen, weil wie gesagt, da wird dann noch so ein bisschen so ein Thriller, so ein Kriminalfall beschrieben. Also ich kann das sehr empfehlen. Nochmal, das heißt Maschinen wie ich von Ian McEwan. So, entschuldige diesen langen Monolog. Ich dachte, irgendjemand setzt mal mit ein und sagt, hey, geil, toll oder auch nicht so toll. Oder.
Wir haben es ja nicht gelesen.
Ach so, ja, ja.
Wir können nicht sagen, ja, unterstützt den deutschen Buchhandel. Also das können wir natürlich sagen.
Also sehr schön, schön zu lesen. Er verlegt die Zukunft in die Vergangenheit. Das ist vielleicht auch noch so ein spannender Aspekt. Das heißt, das Buch spielt Anfang, Mitte der 80er Jahre. Und hat dann aber die Zukunft so ein bisschen umgekehrt. Also das heißt, Anfang, Mitte der 80er Jahre, weil wir gerade bei autonomem Fahren waren, das ist da schon total verbreitet. Also es gibt kaum noch Autos, die von jemandem zu dieser Zeit. Was ist noch so? Kennedy lebt noch zum Beispiel, hat das Attentat überlebt. Die Beatles sind in Großbritannien immer noch am Start. Also so spielt er ein bisschen mit der Geschichte und verlagert das Ganze so in die 80er Jahre hinein. Warum er das macht, weiß man nicht. Einfach so, ja, es macht dann aber eben vielleicht noch ein bisschen mehr Spaß zu lesen. Also, kann ich echt empfehlen, Maschinen wie ich, für alle, die es so ein bisschen mögen. Ist jetzt nicht klassisch Science-Fiction-Literatur, aber ist so ein bisschen Vorgeschmack auf das, was irgendwann mal kommt. Und ich mag diesen britischen Humor auch sehr. Also wirklich, kann man machen, kann man lesen. Kann ich guten Gewissens empfehlen. So, jetzt habe ich genug geredet. Jetzt kommen eure Empfehlungen, bitte. Sehr
schön. Amen.
Na, aber ist doch ein spannendes Thema.
Ja, nee, schön. Micha, was hast du denn?
Ja, der muss nur gut sein. Die verdienen dann ganz viel Geld irgendwie und sind total happy und wollen sich ein Leben aufbauen, ein Kind adoptieren, dieses Paar. Und mit Hilfe dieses Androiden verdienen die ganz viel Geld. Und der hat dann irgendwann zum Schluss, hat er eben die Anwandlung, naja, aber ach so viel Geld, in der Hand von so wenigen. Und dann geht er eben los und verteilt das Geld auf der Straße an die Armen und so weiter. Solche Auswirkungen hat er. Weil der eben auf gut programmiert ist, dieser Adam, wisst ihr? So, also sehr lustig. Ja, durchaus.
So, pass auf, dann komme ich jetzt mit dem Gegenvorschlag. Also erstens auf böse programmiert, zweitens kein britischer Humor, sondern belgischer und auf einem ganz anderen Niveau. Und zwar, ich habe eine belgische Fernsehserie gerade in der Mache sozusagen, in der Gucke, die mir von Freunden empfohlen wurde. Und jetzt haben wir sie tatsächlich gerade mal angefangen. Ich bin noch nicht ganz mit durch, aber ich kann es gar nicht erwarten, bis der endlich umgebracht wird, der Typ. Es ist richtig böser, schwarzer Humor. Die Serie ist auch schon ein bisschen älter. Die ist von 2013, glaube ich. Und heißt Clan. Es geht um eine Familie von fünf Schwestern, alle so im Bereich, so ich glaube die jüngste ist was knapp über 30, die älteste irgendwas über 50 und teilweise verheiratet, teilweise alleinstehend. Und die eine dieser Schwestern, nämlich Hödele, die immer nur von ihrem Mann Mutti genannt wird, die ist mit einem Typen verheiratet, Jean-Claude, so ja mit 50er würde ich mal sagen, als Haare so eine Halbglatze, so ein Haarkranz. Und der ist einfach nur widerlich. Der ist wirklich, der nutzt alles aus, was er kann, um anderen einen reinzuwürgen. Also zum Beispiel eine der Schwestern ist alleinstehend. Ihr Mann hat sie verlassen, weil sie keine Kinder bekommen kann. Und sie hat dann beim Familienfest, sagt sie zum Beispiel, ja, ich möchte auch noch eine Ankündigung machen. Es geht darum, dass sie sich um einen neuen Job bewerben will. Und er fällt ihr ins Wort und sagt, wie, bist du schwanger? Und alle in der Familie wissen natürlich, sie kann keine Kinder bekommen. Also er ist ein mega Arschloch und macht auch Telefonstreiche, hat in seinem kleinen Zimmerchen unterm Dachgeschoss extra so einen Stimmverfremder, wo er dann bei der Polizei anruft und Leute anschwärzt und so weiter und so fort. Behandelt seine Frau ja so immer so vordergründig total lieb und nett, aber eigentlich unterdrückt er sie total. Wie gesagt, ist immer nur Mutti. Ach Mutti, mach mal das. Ach Mutti, komm, du kannst doch nicht kochen, das weißt du doch. Und so weiter und so fort. Und man hat wirklich nach der ersten Folge hasst man ihn schon abgrundtief. Und es geht in dieser Serie darum, dass man am Anfang sieht, er ist tot. Er wird beerdigt und dann schalten sich zwei Versicherungsmenschen ein, die nämlich die Versicherungspolice nicht auszahlen wollen, weil sie vermuten, er ist nicht natürlichen Todes gestorben, sondern wurde umgebracht. Und dann wird in Rückblicken immer wieder gezeigt, wie diese Schwestern nach und nach versuchen, ihn umzubringen, weil sie ihn alle hassen und die eine Schwester sozusagen von ihm befreien wollen. Und es geht alles schief, es ist jeder einzelne Mordanschlag geht schief und du weißt aber nur, es muss irgendwann was klappen, weil er ist am Ende tot. Und ich bin jetzt bei Folge 8 von 10 und hoffe einfach nur, dass dieser Scheiß kann sterben wird. Und die Serie ist großartig.
Die auf den Tod des Protagonisten wartet.
Ja, aber der ein Arschloch ist. Wie nochmal? Clan, ja? Oder
Clan. Die gibt's bei Amazon in einem dieser lustigen Channels, was ich früher auch nicht kapiert habe. Da kann man sie, also man kann sie entweder kaufen, dann kostet, ich weiß nicht, 17, 18 Euro oder sowas. Finde ich, lohnt sich, ist lustig. Oder aber es gibt diese Channels da, das ZDF Select Channel heißt der in dem Fall. Den kann man für 14 Tage Probe abonnieren und dann auch wieder kündigen. Dann hat man's in
dem Fall. Und ich dachte, du empfiehlst uns heute, also in dieser Woche, The Crown, da sind wir wieder beim Thema Wochenrückblick. Die haben ja jede Menge,
Menge
Golden Globes abgeräumt in dieser Woche, The Crown. Das ist diese Serie, wo es um das britische Königshaus geht, ziemlich umstritten, weil die Briten selbst, also das Königshaus selbst sagt, oh, alles Fiktion und wie wir ja dargestellt werden. Micha ist der Einzige, der es gesehen hat. Aber wenn wir das jetzt auch noch ganz ausführlich besprechen, dann kommen wir ja nicht zum Tipp von Christine. Den wollen wir ja auch noch mitbekommen, ja, was sie gelesen hat, was sie geguckt hat. Aber The Crown, Micha, in einem Satz kann man machen? Oder weil ich bin leider nicht bei Netflix und du sagst, du hast es gesehen?
Es ist sehr gut gemacht, ist allerdings jetzt so in der letzten Staffel, die auch ein bisschen in der Kritik stand, ein bisschen einseitig pro Diana, aber es ist filmisch, es ist von der Geschichte, vom Aufbau her wirklich sehr, sehr gut
ganz
gemacht.
Ganz viele Golden Globes bekommen, vor allen Dingen die Hauptdarsteller meine ich, The Crown, und du hast ja diesen Netflix-Tipp, das müssen wir dir nochmal aus der Nase ziehen, du verlängerst ja dein Netflix-Abo immer irgendwie um 30 Tage. Das kostet gar nicht allzu viel. Also es gibt ja da eine Abstufung irgendwie. Wie gesagt, ich weiß es nicht, weil ich nicht bei Netflix bin. Ich glaube, ein Einstieg 8 Euro. Das ist dann aber für die, was ist das, die analoge Version irgendwie, nicht HD oder wie ist das?
So ungefähr. Nein, also ich bin dazu übergegangen. Früher hat man ja irgendwie, was heißt früher? So lange gibt es ja Streamingdienste auch noch nicht. Aber ich habe vorher irgendwann mal Netflix abonniert und jahrelang laufen lassen. Und dann irgendwann habe ich mal beschlossen, ich wechsle mal zwischendurch. Gibt ja auch andere Anbieter, die dann nette Filme haben. Und deswegen habe ich Netflix irgendwann wieder rausgeschmissen und dann abonniere ich es immer dann mal wieder, wenn es sich gerade so anbietet. Also,
aber
wenn
du wirst ja dann automatisch abgegradet, darauf wollte ich hinaus. Also du nimmst dann das billigste Abo und die bieten dir aber jedes Mal irgendwie als Neukunde, als vermeintlicher Neukunde, dann die teurere Version an, aber für den geringeren Preis.
Das wollte ich gar nicht verraten, weil ich dachte, auch solange es funktioniert. Aber tatsächlich, bei mir klappt es bisher so, dass ich dann immer automatisch irgendwie die nächsthöhere Stufe bekomme und mich dann immer freue. Und das geht dann für 30 Tage und dann läuft sozusagen die alte Stufe wieder weiter. Oder aber ich sag dann irgendwann, ach nee, wisst ihr was, ich bin jetzt erstmal wieder raus, weil jetzt gucke ich
das
wieder
mal an. Das wollte ich gar nicht verraten. Wir sind doch der Podcast mit Mehrwert, Micha. Wir müssen sowas raushauen, definitiv. Jo, Christine, jetzt mal. Christine, was hast du gelesen, Schönes?
Nee, oder geguckt? Wollen wir jetzt nicht mal zu den Fragen kommen? Das ist doch jetzt hier so.
Christine hat Sinnvolles zu tun. Weißt du, wir gucken Fernsehen und lesen. Nein, und Christine hat ein Leben.
Also ich hätte jetzt ein Buch.
Na, sag mal.
Okay, und zwar Sven Stricker. Ja. Ich weiß gar nicht, ob der schon jemals irgendwas geschrieben hat oder ob das ein Erstautor ist. Bin noch da. Ist ein toller Roman, hat mich echt gefesselt. Okay. Habe ich an einem Sonntag komplett die durchgelesen. Geht von der Geschichte her, also der Protagonist ist so ein Typ, junger Familienvater und hadert immer so ein bisschen mit seiner Herkunft. Also kommt aus einer Familie, wo er nie wirklich Kontakt zu seinem Vater hatte. Der war irgendwie ein Arschloch und hat die Familie auch ganz zeitig alleine gelassen und hat deshalb so dieses Urvertrauen, was so normale Menschen, die in normalen Familiengefügen aufgewachsen sind, so haben, hat der halt nicht und hat dann auch immer selber Angst, als er selber Vater wird, hat er auch immer Angst, dass er das alles falsch macht. Also hat so ein bisschen Probleme mit Gefühlen und Emotionen und sich da in der Welt zurechtzufinden. Hat also auch kein gutes Verhältnis zu seinem Vater, hat auch jahrelang keinen Kontakt mehr und irgendwann steht der Vater bei ihm vor der Tür und sagt, ich weiß, wir können uns hier alle nicht leiden, aber du musst mir einen Wunsch erfüllen. Ich möchte gerne aus dem Leben scheiden, ich habe keinen Bock mehr auf den ganzen Scheiß, hilf mir bitte beim Selbstmord. Und dann, das ist aber, also das klingt jetzt dramatischer, als das Buch ist. Es ist wirklich fesselnd geschrieben und der ist halt so total im Konflikt. Im ersten Moment knallt er ihm die Tür vor der Nase zu und sagt, bei dir hackt's wohl, ja. Du kommst jetzt hier nach 30 Jahren, ich habe hier einen kleinen Sohnemann oder eine kleine Tochter, weiß nicht mehr genau, die gucken dich jetzt alle an, da steht der Opa vor der Tür und du sagst, wir sollen dich jetzt umbringen. Also wie stellst du dir das vor? Und ist dann hin und her gerissen und ich will jetzt den Ausgang nicht verraten, also ich fand's großartig geschrieben. Okay. Man kann richtig lachen in dem Buch. Es gibt auch eine Art Happy End. Ungewöhnlich, aber also ich fand es toll, ich fand es fesselnd. Ich habe es, wie gesagt, an einem Tag durchgelesen und fand, da steckt so ganz viel Wahrheit drin, so über das Leben und die Liebe und wie Menschen so miteinander umgehen können, sollten.
Sven Stricker?
Sven Stricker, bin noch da.
Sven Stricker, bin noch da.
Ich fand einen tollen Roman.
Spannend. Interessant. Ja. Es gibt aber Familien, wo glücklicherweise alles soweit intakt ist. Zum Beispiel die Familie von unserem Michael Klein. Und ich hatte es anfangs schon gesagt, die Mama hatte Geburtstag in dieser Woche. Die Mama hatte Geburtstag. Nochmal. Und die Mama ist ja unser Patient Zero, ja, wie man sagt, in Corona-Zeiten, unsere Podderin der ersten Stunde sozusagen. Vielleicht sogar wirklich die Erstpodderin. Und deswegen von dieser Stelle aus, Michael, ich nehme an, die Mama hört auch heute, auch diesmal wieder zu. Happy Birthday natürlich nochmal.
Großartig.
Ja, nachträglich.
Genau, alles Liebe. Und ich finde das ja toll. Meine Mama wüsste gar nicht, was ein Podcast ist. Die würde das gar nicht checken. Deine Mama ist da offenkundig sehr bewandert. Deine Mama ist tot, André.
Meine Mama ist leider schon gestorben, richtig, genau.
Kann das jetzt nicht mehr hören?
Macht den ganzen Mist nicht mehr mit.
Ja. Nee.
Aber meine Mama hat das auch so von alleine entdeckt. Sie hat von mir ein altes Handy gehabt und da war so mehr oder weniger alles noch drauf installiert, weil ich habe das nicht so komplett runtergebügelt und gelöscht. Und da hat sie dann irgendwann diese App mit den Podcasts gefunden und seitdem wird auch mein Vater zwangsbeschallt sozusagen mit dem Podcast. Und die hört immer. Also ich glaube, es gibt wirklich keine Folge, die sie nicht gehört haben.
Und bei meiner Mama, also die hätte sich das bestimmt auch angehört, denke ich, aber es ging rasend schnell. Also innerhalb von 6 Wochen Gehirntumor, ganz klein gewesen. Und irre schnell gewachsen, also von den ersten Symptomen so ein bisschen schwindelig sein und ein bisschen wackelig auf dem Bein bis zum Tod waren 6 Wochen, glaube ich. Also wirklich ein Hirntumor, der rasend schnell gewachsen ist, sonst hätte sie sich das bestimmt auch angetan mit dem Podcast. Es gibt aber Menschen, die sehr alt werden, zum Beispiel Michail Gorbatschow, und das ist das Besondere, der hat wirklich am selben Tag wie deine Mama Geburtstag. Michail Gorbatschow 90 geworden in dieser Woche.
Meine Mama ist
jünger. Definitiv.
Natürlich. Nicht der ganz gleiche Tag.
Michail Gorbatschow. Auch das war natürlich ein Thema, nicht nur bei uns in der Sendung, in vielen Medien. Zu Hause in Russland geschmäht, der Gorbi im Ausland immer noch ein gefeierter Held. Viele seiner Landsleute sehen ihn ja bis heute als eine Art Verräter. Er hat am Ende wohl zu sehr an das Gute geglaubt. Er ist eben wirklich damals davon ausgegangen, dass Russland nach der Abwicklung der Sowjetunion vom Westen als gleichberechtigter Partner auf Augenhöhe gesehen wird, sehr politisch, wirtschaftlich. Er hat entsprechenden Zusagen vertraut. Das wurde ihm ja alles zugesagt. Jawohl, Russland wird eingebettet in ein Wirtschaftssystem, gleichberechtigt, vielleicht sogar ein riesengroßer Freihandelsraum europaweit mit Einbeziehung von Russland. Natürlich sollte es keine Osterweiterung der NATO geben. Und das sind ja alle Sachen, die er sich hat versprechen lassen und hat gesagt, okay, wenn das so ist, dann machen wir das jetzt. Dann reißen wir die Mauer ein und zack und machen alles auf. Leider haben sich die Versprechen, die der Westen da gegeben hat, als wahrheitsgemäß herausgestellt. Und deswegen ist er dort in Russland so ein bisschen ja, so ein bisschen das kleine Arschloch, weil er eben angeblich zu schwach war, er hätte sich das irgendwie schriftlich geben oder was auch immer, keine Ahnung, viele Sachen wären da angeblich nur mündlich vereinbart gewesen und so weiter und so fort. Aber es gibt eben viele Leute, die der Meinung sind, dass das, was wir heute wieder haben, also dieser gefühlte kalte Krieg mit Russland, durchaus eben ursächlich darin begründet liegt, dass eben der Westen all die Versprechungen, die er damals als Gorbi diesen Umsturz, Perestroika, Glasnost und so weiter ins Leben gerufen hat, dass der Westen all diese Versprechungen nicht eingehalten hat und dass die sich einfach verarscht fühlen dort in Russland. Deswegen sind die stinksauer und deswegen haben wir den Zustand, den wir heute haben. Aber das führt jetzt vielleicht zu weit. Ich wollte jetzt gar nicht das schöne Thema Geburtstag und deine Mama und Michail Gorbatschow. Ich wollte ja nochmal sagen, dass die beiden am gleichen Tag Geburtstag haben. Natürlich mit einem Unterschied.
Meine Mama ist unumstritten. Ja, ja. Also da gibt es nicht, dass es jetzt so heißt aus der Nachbarschaft von wegen, ach, ja, die hat aber hier... Ja. Die hat unsere Straße verraten oder so. Nein, 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 meine Mama ist unbestritten.
Wir sind ja hier tatsächlich auch ein neutraler Podcast, politisch natürlich neutral, aber ich kann wirklich allen nur empfehlen, die vielleicht so dieses Verhältnis Russland, Deutschland, Russland, Europa, Russland, Amerika, die es ein bisschen besser verstehen wollen, wirklich sich mal Interviews mit Michail Gorbatschow durchzulesen. Also da kriegt man dann auch so mal eine historische Klammer und versteht vielleicht vieles besser bis hin zur Krim-Geschichte, zur Ukraine. Und also das ist schon alles sehr spannend, kann ich nur empfehlen. Lest euch da mal ein paar Interviews durch. Michail Gorbatschow zu Hause geschmäht, im Ausland bis heute eingefeiert erhält. So, 90. Geburtstag in dieser Woche. Jetzt müssen wir aber langsam zum gespielten Witz kommen, oder?
Ich wollte gerade, damit meine Mama noch den 90. Geburtstag erleben kann, müssen wir langsam mal hier zum Ende kommen. Also
noch Jahrzehnte, viele Jahrzehnte Zeit.
Ja, Gott sei Dank.
Der gespielte Witz, das wird ja bei uns hier neuerdings immer ausgespielt, das Thema. Ich habe Post bekommen, oder wir haben Post bekommen von der, oh Gott, warte, ich muss gucken, von der Maya, meine ich. Maya ganz explizit mit einem Vorschlag, hier ist sie, Maya. Eine Maya von und hat uns ja also einen Witz geschickt, aber den darf ich ja jetzt noch nicht zum Besten geben, weil den würde ich ja dann nur erzählen, wenn ich verliere. Weil Christine stellt jetzt eine Frage, wer sie falsch beantwortet, der muss den Witz erzählen. Okay, Micha, bist du bereit?
Wahrscheinlich scheitere ich wieder. Okay, ich bin bereit.
Die Fragen sind auch diesmal nicht von mir, sondern die hat mir die Maria geschickt.
Okay.
Maria hat sich das nämlich angehört und hat gedacht, du musst die Jungs mal das fragen, das wissen die bestimmt.
Mach mal eine Frage oder mehrere Fragen?
Ich weiß nicht, wie ihr wollt. Also ich hätte zwei, aber wir können auch nur eine machen.
Ach komm, wir machen nur eine. Nimm die schwierigere. Okay,
ich weiß nicht, entweder man weiß es oder man weiß es nicht. Okay, also.
Aber du hast es André vorher nicht gezeigt.
Nein, ich habe keine Ahnung, wirklich. Ja, gut.
Micha.
Also, was denkst du denn?
Ich meine, die letzten Male hier habe ich immer verloren, also nein, langsam würde man hier.
Nein. Ich bin völlig unparteiisch.
Okay.
Also, außerdem sind die ja nicht von mir, sondern von der Maria. Mhm. So. Und zwar die Frage, eigentlich ganz kurz und knapp, wer steckte damals im E.T.-Kostüm? E.T. kennt ihr alle, ne? Hier telefonieren nach Hause, 1982. Ja.
Oh
wer
Gott.
Steckte da drin? Mann oder Frau?
Oh, den kennt... Ah! Mann.
Ach, das ist ja schon, Mann oder Frau ist schon...
Mann oder E.T. Frau wäre jetzt wieder,
ich dachte, es wäre jetzt irgendein bekannter Schauspieler oder
so. Nee, also Mann oder Frau.
Wir sind der Podcast mit dem Schlumpfengrinsen und mit Diversität. Also divers lassen wir nicht gelten. Du sagst, Micha, du sagst Mann.
Du kannst jetzt natürlich auch Mann sagen, wenn wir beide falsch oder beide
richtig sind. Nee, ich nehme das andere, weil ich wirklich keine Ahnung habe. Also dann sag ich nehme das andere. Also ich nehme die Frau.
Du nimmst die Frau und wir können es auch kurz machen. Also E.T. 1982, das war eine Frau damals.
Ja!
Und zwar die Tamara.
Nein!
Ja, Tamara. Im Abspann taucht auch der Name auf und zwar unter Special E.T. Movement. Und das liegt daran, dass der Steven Spielberg damals nicht wollte, dass großartig publik wird, dass da halt quasi ein Mensch drinsteckt. Und deshalb durften die Schauspieler, also es gab, ich glaube, noch zwei Nebenbesetzungen, die da auch mal mit in dem Kostüm stecken, durfte die das quasi eigentlich nicht sagen. Aber die Tamara hat das irgendwann mal öffentlich gemacht und hat gesagt, hey, ich bin die, die im E.T.-Kostüm steckt. Da war eine kleinwüchsige Schauspielerin, ist leider nicht sehr alt geworden und taucht auch nur ganz klein im Abspann auf, die Tamara.
Das ist auch ein blödes Lebensschicksal oder berufliches Schicksal. Das war ja bei diesem Darth Vader, war das doch auch so.
Genau, das ist auch so eine Geschichte. Ne?
Gestorben in diesem Jahr, meine ich, ja, aber der ist uralt geworden auch, weit über 90. Mhm. Und der war ja nie in echt zu sehen. Ne? Also immer mit dieser Maske.
Ja. Aber da siehst du, der hat konsequent seine Maske getragen und ist er halt geworden.
Richtig, genau. Ja. Also immer schön Atemschutzmaske aufsetzen. Mhm. Ja.
Wer hat jetzt eigentlich gewonnen?
Aber das war gerade so die typische Quizfalle. Also ich habe nämlich gedacht, eigentlich, wenn so eine Frage kommt, dann ist es, alle denken immer E.T., bestimmt ein kleiner Mann. Und dann eigentlich müsstest du dann sagen, ach, das war wahrscheinlich dann doch, wenn die Frage so gestellt ist, nimmst du die Frau. Ich meinte mich aber zu erinnern, dass ich mal gesehen hätte, es wäre ein Mann gewesen. Und deswegen, ach, siehst du, wäre ich nach dem Quiz-Regeln gegangen, hätte ich die Frau genommen. Ach, jetzt habe ich schon wieder verloren.
Aber
jetzt
du darfst, solche Regeln darfst du nicht mehr glauben. Das war am Anfang so, bei Wer wird Millionär und so war das auch immer so, dass man dann einfach so ein bisschen kombinieren konnte, okay, das Abstruseste, was jetzt dort als Antwortmöglichkeit steht, das ist es dann wahrscheinlich, wenn du ein, zwei andere Sachen ausschließen konntest. So, also jedenfalls habe
ich wieder dran,
das Schlumpfengrinsen im Gesicht, das schlumpfige Grinsen, würde der Herr Söder sagen. Und Micha, du musst jetzt den gespielten Witz hier irgendwie in die Runde werfen. Du kannst uns gerne einbinden, Christine und mich, also wir stehen gerne als Statisten zur Verfügung.
Ah, Christine, tut mir jetzt leid, aber der Witz wird besser, wenn ich ihn
mache. Okay, dann
du wirst es gleich sehen. Du wirst gleich dankbar sein, dass du nicht beteiligt bist. Aber wie hieß hier dieser Roboterkumpel da in
Adam,
dem Buch?
Der Adam.
Hieß der Adam.
Adam.
Und der Android
heißt auch Adam. Eves übrigens, also das waren die Mädchen. Das Buch spielt zu einer Zeit, wo das ja gerade losging mit dieser ausgereiften künstlichen Intelligenz, mit diesen Androiden. Und ich glaube, es gab insgesamt 15 Adams und 15 Eves. Die Eves waren die Mädchen und die Adams waren die Jungs.
Aber ich dachte, weil du eben irgendwie Charlie gesagt hättest.
War der Mensch, der sich diesen Adam gekauft hat. Ja. Und ein bisschen fühle ich mich auch wie so ein Adam jetzt, wie diese künstliche Intelligenz, weil die haben dann irgendwie angefangen, reihenweise Suizid zu begehen, also von den paar, die es gab, diese Roboter-Menschen, diese Androiden, weil die einfach so viel wussten. Ich habe ja diese Frage auch gerade wieder richtig beantwortet. Ja, und deswegen fühle ich mich ein bisschen so, ständig perfektioniert, jeden Tag verbessert und Die wussten dann am Ende so viel, diese Androiden, die sind dann so schlau und alles Wissen der Menschheit, alles Wissen der Welt und das konnten die dann nicht mehr mit dem Zustand der Welt übereinbringen, weißt du? Also es gab dann quasi so eine Art Maschinendepression, dass die gesagt, ich weiß so viel, also jetzt ganz plump, um Gottes Willen, ich will die Stimmung jetzt nicht runterziehen, aber wie lassen sich Shakespeare und Auschwitz miteinander verbinden?
Oh
also
Gott,
das ist diese Depressionen, diese künstlichen Intelligenzen dann reingedreht, die alles wussten quasi, ganz, ganz viel wussten und dann überhaupt nicht verstehen konnte, warum der Mensch so und nicht anders, also eben oft so unmoralisch.
Aber Christine, guckst du mal, vielleicht hat der André, wenn er einer von denen ist, vielleicht hat er im Nacken da irgendwie
Ausschaltknopf.
Ja,
kleiner Leberfleck.
Ja, Christine, geh mal gucken. Vielleicht findest du den beim André. Okay. Vielleicht funktioniert es.
Ich will jetzt den gespielten Witz noch mitmachen. Ja.
Der gespielte Witz. Okay, dann pass auf.
Achso, dass ich schon wieder gewonnen habe.
Dann, Adam hieß der Freund, ne? Der Adam-Freund. Okay. So, und zwar, ach nee, Moment, jetzt müssen wir die Witze.
Ich muss nochmal sagen, für alle Neuporter. Ja, vielleicht hat ja der Blutspendemann jetzt auch noch einen Kumpel Bescheid gesagt. Das ist jetzt aber das Beste. Ja, der gespielte Witz ist wirklich mit Abstand. Man hört schon, wie der Michael Klein das vorbereitet, finde ich. Ja, wie er schon so spielt mit diesem Sujet, mit diesem Thema.
Ich muss aber gerade überlegen, weil ich muss ja die Pointe haben. Ja. So, okay. Nee, dann musst du mich fragen, Mensch, warum ich denn so traurig gucke. Und weil ich jetzt völlig leppert gucke und so weiter. Und dann, der Rest kommt dann.
Der Rest kommt dann. Also ich frage dich jetzt.
Also du bist jetzt der Traurige.
Ja, ich laufe hier rum. Ich bin der Traurige,
Und ich bin dumm, die dumm, die dumm, die dumm, die dumm. Mensch, das ist doch der Podcast mit dem Schlumpfengrinsen. Warum guckst denn du so traurig?
Ja, kein Schlumpfengrinsen mehr. Nee. Ach, mein bester Freund Adam, der ist mit meiner Frau durchgebrannt.
Oh.
So, und dann musst du mich fragen, seit wann war der denn dein bester Freund?
Seit wann geht das schon? Also ich meine, seit wann war das dein bester Freund?
Der jetzt mit meiner Frau durchgebrannt ist. Also mein bester Freund ist er seit gestern.
Dumm. Ja, zu Recht. Ein Höhepunkt zum Abschluss.
Wirklicher Höhepunkt. Ach ja.
Gut, vielen Dank. Schön. Das heißt, schöne Grüße an die Maya, die mir ihren gespielten Witz hier auch geschickt hat. Der muss leider warten, bis ich hier irgendwann mal im Quiz verliere. Ja.
Bis du endlich mal verlierst. Ich bin da echt schlecht drin, wirklich. Also dreimal in Folge verloren.
Deine Zeit kommt noch, Micha. Deine Zeit kommt. So, das war also unser kleiner Wochenrückblick mit einer kleinen kulturellen Orientierung und mit viel Diversität. Dankeschön, ja. Christine, dankeschön, alles Michael.
Ja. Dankeschön, André. Es war mir eine Freude, ja. Ein innerer Parteitag mit euch.
Dankeschön, ja, mit euch vor allen Dingen, mit euch Poddern.
Ja. Ja,
hat,
dieses schlumpfige Grinsen, das man bei euch raushört, das ist auch schon ein bisschen widerlich.
Grinsen. Mal gucken, wie das alles noch weitergeht. Bis dahin, bleibt gesund, geht Blut spenden. Wenn er dürft.
Also Micha darf nicht, das haben wir besprochen.
Aus Frackigkeit gehe ich da nicht hin. Aber jetzt haben wir ja Kontakte, jetzt wird das gelöst. Genau. Pass mal auf, das geht jetzt, das dauert nicht mehr lange.
Ich sag, ja, das wird jetzt die Feder am Gartenzaun.
Ja.
André muss es jetzt richten.
Ja, ich glaube, ja, ich habe jetzt Beziehung. Warte
mal ab. Ich krieg erst mal raus, wie der heißt überhaupt.
Ja, 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 mach ich.
Der Blutspender macht.
Wisst ihr eigentlich eure Blutgruppe?
Amy. Ja, ich habe so eine Hundsordinäre. Irgendwas B-Tralala. Ich weiß aber nicht mehr plus oder minus.
Ich glaube, geschätzt sind das nur 10% aller Deutschen, die das wissen. Christine, du hast Kind schon mal, oder?
Nee, ich durfte ja nicht spenden.
Ja, du durftest ja letztens. Ja.
Aber aus moralischen Gründen.
Ich bin A-Resus negativ, falls es jemand interessiert.
Ist das was Begehrtes?
Ich glaube, es ist nicht megamäßig begehrt, aber es ist auch nicht ganz unbegehrt. Also im Grunde beschreibt das die Geschichte meines Lebens.
Resus.
Ich meine, ich hätte... Ich habe so eine Egoistenblutgruppe. Ich meine, das wäre nämlich die, die am meisten verbreitet oder die von fast allen was kriegen
null?
Kann
ist
oder
das,
so.
Ist null, meine ich, oder?
Nee,
ist
ich das glaub, nicht das Universum?
Der Micha ist doch keine Null-Mensch.
Komm. Nee, als Blutgruppe.
Ja, null ja. Negativ. Nee, aber es gibt ja tatsächlich, es gibt ja diese Blutgruppen, die auf alles passen, die ja, super ja. Toll sind. Ich so. Und das bin ich leider nicht. Also ich kann nicht jedem spenden, aber ich kann fast alles vertragen. So war es, glaube ich. Ich bin so ein Trabi, ja, da kannst du ja. Alles reinfüllen. Nimmt
alles rein,
was mit dazu und irgendwie wird es wieder anspringen.
Beim Trabi. Und nicht ja. Vergessen zu mischen. So, wir sind jetzt weg.
Das ist besser.
Passt auf euch auf. Ja. Und entweder bis morgen in der Sendung, morgen früh, oder bis nächste Woche hier im nächsten Podcast. Bis dahin.
Tschüss. Und tschüss.